1. Samuel 15, 16, da ist schon berichtet von Saul. Saul kennen wir ja alle seine Art, er wollte Esel einfangen, hat immer Esel fangen können, das soll der Erfolg regieren. Als ein Mann, wo auch ein Mann sein wollte, nicht einmal fähig Esel zu fangen, aber um das geht es gar nicht. Jetzt haben wir zwei Männer, nicht so. Der noch König, aber verborgen. Und der noch nicht König, aber gesalbt und eingesegnet. Und der eine verfolgt den anderen. Der Verworfene, der eigentlich schon bei Gott kein König mehr ist, verfolgt den anderen, der schon von Gott wieder eingesetzt ist und gesegnet ist, aber noch kein König ist, in Wartestellung ist. Dann kommt die Geschichte auch rein mit Jonathan, der eigentlich auch der Nachfolger jetzt sein soll. Jetzt, wie verhält sich so ein David zu Saul? Die Stellung von dem jetzt Gesegneten, der David hat ja gewusst, ich bin jetzt an seine Stadt gesalbt. Wie verhält sich so ein David gegenüber so einem Saul? Wir wissen das mit dem Speer und all die Ereignisse, wie der David ihn umliebt hat. Der Adam und die Eva, vor allen Dingen die Eva, die hat ja das in die Welt gebracht, dass wir dem misstrauen, der es ehrlich mit uns meint. Der Vater im Himmel hat es mit Adam und Eva ehrlich gemeint. Und jetzt hat, aber denen kannst du nicht trauen, denen ist es ehrlich meinen. Denen muss misstrauen. Das war übrigens auch eine ganz starke Wesensart von Nietzsche, dieser moderne Mann, der eigentlich wie kein anderer unsere heutige Zeit geprägt hat. Wir brauchen keine Liebe, wir müssen hassen. Hasse ist stärker wie die Bibel. Er ist ein Mann, der mit 18 konnte die Bibel lesen, als frontplatzierter Bub konnte die Bibel lesen, dass alle geweint haben. Und dann wurde er zum Schlimmsten angegriffen. Und sein Wesen war, dass er alle Menschen hat er zutiefst beleidigt, von denen er was Gutes hat. Wir tun das ist eine Wesensart des Menschen, dass wir dem misstrauen, der gut zu uns ist. Am tiefsten Grund misstrauen wir auch Gott, der es nur gut mit uns meint. Und genau das war auch beim Saul. Der Saul, der hat so dienerisch sich bei manchen Leuten verhalten, aber am David hat er immer misstraut. Obwohl David ihm nie Gelegenheit gegeben hat, dass er ihm misstrauen sollte. Es gibt nie einen Punkt, ich weiß keinen, wo er denkt, wo er nachweist, was war das, wie er mit der Harfe gespielt hat? Und er wirft den Speer. Und er bockt sich und der Speer geht in die Wand. Keine Gegenreaktion. Keine Faust zurück. Von der Harfe weg, raus. Du bist ein Verworfener, ich bin es exalt. Nie eine Reaktion von David. Das ist ein Phänomen, das hat mich schon immer gepackt. Der David, er ist ja der Kriegsmann. Dafür später den Tempel entbauen, weil er Kriegsmann war. Aber hat sich in dieser Situation nicht als Kriegsmann verhalten, sondern wie ein Lamm. Ich kann mir das bei David nicht erklären, wie der das ist. Das kann man nur erklären, dass er hier ein Vorbild auf Christus ist. Keine Reaktion auf diese Art. Er hätte irgendwann einmal sagen können. Und dann lesen wir ja da eine Geschichte. Ich lese gerade mal vor. In 1. Samuel 24. Ich lese einfach mal. Und David zog hinab von dann und barg sich auf den Berghöhen zu En-Gedi. Da nun Saul wiederkam von den Philistern, ward ihm gesagt, siehe, David ist in der Wüste En-Gedi. Und Saul nahm 3000 junge Mannschaft aus ganz Israel und zog hin. David sandte seinen Männern zu suchen auf dem Felsen der Gemsen. Und da er kam zu den Schafhürden am Wege, war da selbst eine Höhle, und Saul ging hinein, seine Füße zu decken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sprachen die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag davon, der Herr dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hände geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. Aber danach schlug ihm sein Herz. dass er einen Zipfel Sauls hatte abgeschnitten. Und er sprach zu seinen Männern: Das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wich seine Männer von sich mit Worten und ließ sie nicht sich wieder Saul auflehnen. Da aber Saul sich aufmachte aus der Höhle und ging des Weges, machte sich danach David auch auf und ging aus der Höhle und rief Saul hinter nach und sprach: Mein Herr, König. Saul sah hinter sich. Und David neigte sein Antlitz zur Erde und fiel nieder und sprach zu Saul: Warum gehorchst du den Menschen Wort, die da sagen, David sucht dein Unglück? Siehe, heutigen Tag sehen deine Augen, dass dich der Herr heute hat in meine Hand gegeben in der Höhle. Und es ward gesagt, dass ich dich sollte erwürgen. Aber es ward dein verschont. Denn ich sprach: Ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Mein Vater, siehe doch den Zipfel von deinem Rock in meiner Hand, dass ich dich nicht erwürgen will, da ich den Zipfel von deinem Rock schnitt. Erkenne und siehe, dass nichts Böses in meiner Hand ist, noch keine Übertretung. Ich habe auch an dir nicht gesündigt, und du jagst meine Seele, dass du sie wegnehmest. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir und mich an dir richten, aber meine Hand soll nicht über dir sein. Wie man sagt nach dem alten Sprichwort: Vom Gottlosen kommt Untugend, aber meine Hand soll nicht über dir sein. Soweit. Ich denke, ich habe das erste Mal gehört, wo ich über das Wort spreche, und mit der Zeit kommt ja immer viel neue Gedanken hinzu, auch wie ich es jetzt gelesen habe. Hier ist auch Fühle drin. Hier muss man jetzt mal die Situation einfach sehen. Er ist ja der Gesalbte, der David. Der Verfolgte. Der jetzt triumphieren könnte. Er hätte den Verworfenen vor sich. Er hätte den vor sich, der mit Recht jetzt zur Strafe wäre. Er hat den vor sich, den er verdammen könnte. Gott hat ihn doch auch verdammt. Aber was Gott verdammt, dürfen wir nicht verdammen. Seit 2000 Jahren, die Juden waren verworfen und wir haben sie mit nochmal gekreuzigt. Was Gott verwirft, dürfen wir nicht auch verwerfen. Und hier ist eine Herzenstellung von uns gefordert. Hier ist auch unsere Art gefordert, wie wir draußen mit den Menschen umgehen. Bist du einer, der jetzt sich als ein Gesegneter weiß und der eine andere als ein Verfluchter? Oder hast du die Stellung wie ein David? Diese Demutstellung. Hier liegen so viele Gedanken drin. Man wird es immer größer, was hier an Dinge hier drin liegen in dem Wort. Auch dieser Reiz von seinen Männern, von David. Im 5. Vers. Da sprachen die Männer Davids zu ihm: Bist der Bube? Jetzt sitzt der David, der sitzt hinten drin in der Höhle. Und der Saul vorne. Das ist eine Situation. Ich denke, der David hat ja auch gezittert mit ihren Männern. Und der war mit 3000 jungen Mannbaren gekommen. Und da sitzt vorne der Saul. Und er schläft. Er schläft, weil er sicher ist, seinem Auftrag: Ich packe den David. Den Kleinen erwürge ich, den beseitige ich, der steht mir im Weg. Und jetzt sitzen sie hinter drin und seine Männer, da vorne schläft er, dein Feind. Siehe, ich will deinen Feind, und dann kommen sie mit dem Wort Gottes. Da sprachen die Männer David zu ihm: Siehe, das ist der Tag, davon der Herr dir gesagt hat. Siehe, ich will deinen Feind in deine Hände geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Das haben sie auch zu mir Jesus gesagt: Steige herunter und hilf dir selbst. Und doch war das der Tag des Herrn Jesu. Er war der Sieger, nicht die anderen, die über ihn gesiegt haben. Sorum wird gesiegt. Auch Sorum hatte David hier gesiegt. Er blieb rein in seinem ganzen Empfinden und Denken. Er hat meine Stierache, sagt Gott, hier hat er nicht angetastet. Hier hat er nicht in ein fremdes Amt eingegriffen. Wie schnell greifen wir heute auch untereinander in ein fremdes Amt ein? Der eine fängt eine Familie an zu missionieren, der andere hört, der geht dann rein mit seiner Art, macht alles kaputt. So läuft es täglich heute. Manchmal bei uns in unserem Raum, ich kann schon gar nichts mehr machen. Kaum gehe ich wohin. Am Anfang ist es ja nicht leicht, wohin zu gehen. Und dann wird es mal, der Hermann war dort und dort, und dann kommen die anderen, und dann wird es an sich gerissen, und dann wird ganz anders gearbeitet, nicht in Harmonie miteinander. Da wird nicht mal gefragt, Hermann, du hast dort angefangen, darf ich auch mal die Familie besuchen? Wie denkst du, wie soll ich mich verhalten, wie soll ich umgehen? Jeder will seine Sache an sich reißen. Und so kommen sie auch hier mit dem Wort, die ist der Tag, jetzt hast du deine Hände. Jetzt kannst du Rache üben. Es ist ganz schwer. Wie schwer war es für einen Hiob, wie auch seine Frau noch gesagt hat. Stirb jetzt. Du bist ein Strafter. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel von dem Rucksack. Wie oft haben wir schon vom anderen so ein Stückchen Ehre abgeschnitten. Es tut uns nicht leid. Oder David schneidet sein Stückchen vom Rock, vom Kleid, vom Saul ab. Aber danach schlug ihm sein Herz. Das war ein Zipfel Sauls, hat er abgeschnitten. Ich weiß nicht, wir sind krank heute. Es tut uns nichts mehr leid. Wir können beleidigen, es tut uns nichts mehr leid. Wir können uns benehmen, es tut uns nichts mehr leid. Selbst auf deine feine Herzensverhalten tut uns nichts mehr leid. Wir können. Ich sage das nicht euch. Wir haben kein Empfinden mehr. Ich denke, wir sind heute eine Generation, die so tot sind wie die Computer. Die ganze Technik, wo wir umgehen. Wir können der andere gar nicht mehr erfassen in seiner Charakterart. Wir können nicht mehr umgehen. Aha, jetzt habe ich da vor mir einen Schüchterner. Mit dem kann ich jetzt nicht mit dem Hammer kommen. Wir gehen mit dem Schüchterner, gehen wir auf der Hammer, mit dem Hammer los. Und auf dem Frechen gehen wir dann mit Federn los. Machen wir alles so verkehrt, weil wir gar nicht mehr wissen. Die Struktur vom anderen. Wir kommen immer nur mit unserem subjektiven Meinung. Und jetzt schlucht ein David. Stell dir mal vor, ich schneide jetzt den Kasten. Da. Am Kasten fällt mir ja manches nicht. Jetzt schneide ich halt was ab, was mir gefällt an ihm. Denn David hat der Herz geschlafen dabei. Ich habe ihn beleidigt. Ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Ihr spielt so viele Sachen mit Wohl. Und ich weiß, was das bedeutet. Wenn so Kinder einem reizen, und dann reagiert gereizt. Dann kannst du nicht mehr. Ich habe jetzt erlebt, vor der Ukraine-Vater hat mich ein Bruder angerufen und gesagt, ich bin der und der, kennst du mich, Bruder? Ich kenne dich nicht. Aber ich kenne dich. Ich bin ein Gesetzesmensch, du bist ein Gnadenmensch. Seit 9 Jahren tue ich dich, ich predige. Überall mache ich dich schlecht. Seit 9 Jahren verhindere ich dich, dass wir dich einwenden in Gemeinde. Seit 9 Jahren verachte ich dich. Aber jetzt bin ich das dritte Mal gekommen in die Psychiatrie. Ich bin am Ende. Und all meine Gesetzesbrüder haben mich verlassen. Der Einzige, wo jetzt mir was schenke, wo man was geben kann, und das ist die Gnade, wo ich brauche, das bist du. Wenn ich mir vorstelle, ich habe von dem gar nichts gewusst, ich habe mit 9 Jahren mit dem in einer Gemeinde zusammengelebt, den hätte ich auch umgebracht, den Gedanken zumindest. Das hätte ich nicht ausgehalten, 9 Jahre mit einem Mann, der dich schlecht macht. Und so habe ich aber nichts gewusst davon, und dann war es gut. Warum können wir uns nicht wie Christus als solche verhalten, einfach nichts, es geht mich nichts an. Das ist nicht meine Sache. Der Herr richtet zwischen uns. Ich habe mich so geschämt dann. Ich habe gedacht, ich habe mich ja zwar gefreut, dass er mir so liebe Briefe geschrieben hat. Schon. Ich habe inzwischen auf die Psychiatrie wieder aus. Ich habe gepredigt, man soll missionieren, man soll stark sein. Ich war ein Feigling. Du hast gepredigt von der Gnade und dass du schwach bist. Du bist gegangen. Ich habe die Stärke gepredigt und war ein Feigling. Du hast die Armut gepredigt und warst stark. So hat er zu mir gesagt. Ich habe gepredigt, man soll den Zehnten geben. Ich habe nie ins Hin gegeben, weil alle anderen waren ja schlecht. Ich habe nicht gewusst, wo ich ihn hingebe. So habe ich ihn nie gegeben. Wir sind so verdreht in uns. Und jetzt hat der David, er war doch ein Kriegsmann, reagiert das so sensibel. Das ist für mich ein Phänomen. Ich habe jetzt mich sehr gefreut, auch in Rumänien, da ist ein Bruder, der Gena. Die kamen genau jetzt vor 10 Jahren zum Glauben beide, er und seine Frau, die Nikolai. Und er damals, er ist so ein bisschen deutschstämmig, ein Unternehmertyp. Er wollte Hermann helfen, eine Bäckerei zu machen. Hermann, ich muss was machen. Ich will nicht nach Deutschland, ich will hier was machen. Und auch für den Herrn. Dann wollte er einen VW-Bus. Und dann haben wir einen VW-Bus, kam er besorgt und fuhr runter und hat dann Taxiunternehmer angefangen. Und hat heute wirklich Wohlstand erreicht, kann man sagen. Er hat Fabrikgelände gekauft, hat einen Raum eingerichtet zur Versammlung. Die ganze Taxifahrer werden im Tag bis 600, 800 einsetzen. Und zwar tut er mehr reiche Fahrer, so individuell, so spezielle Einsätze, nicht die Massentaxis, wie es im Osten üblich ist. Kommt zum Wohlstand, hat Geld, aber der Gena ist genauso kindlich im Heiland geblieben. Ich freue mich mit, das findet man selten, wenn ein Mensch über den Glauben menschlich sich stabilisiert, zu Wohlstand kommt, zum geordneten Leben. Und dann lebt er sich und nicht mehr dem Herrn. Und so war der David ein Kriegsmann. Und trotzdem blieb er feindfühlend. Er hat nicht die harte Art angenommen. Er konnte Krieg führen und blieb lamm. Er hat im Auftrag Gottes Krieg geführt und blieb aber lamm. Aber, 6. Vers, aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel Sauls hatte abgeschnitten. Dann die ganze Argumentation mit seinen Männern. Ich möchte die Zeit nicht so wegnehmen, weil die läuft jetzt schnell weg. Ich möchte einfach nur Gedanken anregen, was hier drin steckt. Die Heilsgeschichte. Wie hat man mit den Juden umgegangen? Wie tut heute noch Rom Sache? Israel ist von Heils, in der Heilslinie. Wir sind das geistige Israel. Israel ist verworfen. Dieser Hochmut auch im Pietismus oft. Über die anderen. Ich finde bei Abraham keinen Hochmut über Lot. Er hätte auch denken können. Jetzt hat das mein Neffe. Wäre er bei mir geblieben, dann ging es ihm jetzt gut. Der wollte ja nach Sodom. Nix. Diese Wesensart, die bei uns in der Endzeit immer mehr Raum gewinnt. Ich weiß das von mir. Viele haben heute Rachegedanken. Ich habe jetzt gestern Nacht in den ganzen Jahren viele Briefe bekommen. Habe ich so Stoß mal durchgelesen. Und immer wieder, wie bekomme ich meine Rachegedanken los? Meine Zwangsgedanken. Meine Gedanken der Vergeltungssucht. Und zu vergelten. Ich weiß noch, wir sind mal gefahren in die Ukraine. Da steht im Eugen Löffler, sein Bruder, der Eduard, wo in Schlangendorf ist. Dort war er so 18 und da war die Uli ein Mädel. Und eigentlich, die ist lang schon gefahren gewesen. Wir haben kurz Stopp gemacht. Und dann wollte Eduard weiterfahren. Und dann ging aber die Uli, war schneller am Steuer wie er. Und dann saß er hier drinnen. Später hat er es dann für die ganze Gruppe erzählt. Ich saß hier drin, ich habe ihr gewünscht, dass sie jetzt einen Unfall macht. Weil ich wollte fahren. Jetzt hat die wieder gefahren. Und noch ein Mädel. Und dann war es hier, hat überholt, der Pferdefuhrwerk. Und das Pferdefuhrwerk ging neben raus. Die Pferde haben gescheut und sie, die Uli, ist durch die Straße gekommen mit dem Anhänger. Ins Feld ausgefahren, wie auf die Straße nichts passiert. Und der Eduard saß hier drin und hat vorher noch gedacht, ich wünsche dir jetzt einen Unfall. Wenn man benachteiligt wird, diese Rachegedanken, wo man anderen wirklich was wünscht. Und dann hat er es ja später dann bekannt und dann war die Maria Lettkemann noch im Auto und ich auch. Und dann sagt die Maria zum Eduard, du hast was, ich habe nichts. Du hast doch was, man sieht es an deinen Blicken, du hast was. Ich habe nichts. Dann ging es da hin und her. Später hat er gesagt, wie die Uli in Steuer ist, ich habe sie gehasst. Ich habe gewünscht, dass sie jetzt einen Unfall macht, obwohl er mit drin sitzt. Also der Flugzeug soll abstürzen und ich mit, aber die Hauptsache der andere kriegt eine drauf. So ist das Wesen von Menschen. Ismail, vom Ismail heißt seine Hand, ich gehe jedermann, gehe sich so. Das war auch der Nietzsche. Dass man dem misstraut, der es führt, dass man Gott misstraut. Dass man dem misstraut, der es gut mit uns meint. Ich staune als wie Menschen sich durch Händler reinlegen lassen und einen Staubsauger, weißt du? Einen Staubsauger. Ich habe erlebt, Leute, die haben eine Rase mir gekauft. Die haben ein paar Quadratmeter Rase mit Motor und selbst fahren, wenn man drauf sitzt, denke ich, der Verkäufer, der hat die reingelegt bis über den Kopf. Das ist verrückt. Und die Leute, die kommen so, denen misstraut man nicht. Und einem Bruder misstraut man. Der sagt, euch Mann, was du da gesagt hast, war nicht ganz biblisch. Dann geht man dagegen. Aber der Rasenmäher kauft man so einen Betrüger. Diese Wesensart ist Eva, das Misstrauen sollte Gott gesagt haben. Und jetzt ist mir jetzt so aufgegangen, wie die Eva den Frucht genommen hat, gegessen hat und hat es dem Adam gereicht. Da waren jetzt Sekunden, ich weiß nicht wie lange das gedauert hat. Vielleicht hat es mal geschmeckt, vielleicht hat es 5 Minuten gedauert, 1 Minute. In dem Moment musste jetzt der Adam sich entscheiden für seine Eva oder für Gott. Nein, ich bleibe dem Gott. Der hat sie mitgehört. Er hätte doch sagen können, weißt du Eva, warum hast du das jetzt gemacht? Gott hat doch uns lieb. Den brauchen wir doch nicht misstrauen. Wir müssen dem misstrauen, der die Frucht gegeben hat. Dieser passive Mann. Und das sind oft heute die Männer sehr passiv in so Entscheidungen. Beißen einfach mit rein. Vielleicht haben wir das Mannsein verloren. Wir alle. Wir haben Ja gesagt zu Eva. Und dann wollen wir eben die Frau, die Sexualität Mann wird. Es geht ja alles schief. Wir können nur wieder unsere Identität bekommen, wenn wir zu ihm, zu dem Gott des Lebens zurückkehren. Zu ihm. Und dort wird man Mann. Und dann können wir auch Mann sein für unsere Frau. Oder Mann sein in der Gemeinde. Oder Mann sein als Jugendleiter. Oder überhaupt. So wie David hier ein Mann war. Da gehört was dazu. Auch so ehrlich das zu sagen vor seinen Männern. Und dann, mit was für Worten verhält sich jetzt der David? David, 8. Vers. David aber, wie seine Männer, fand sich mit den Worten und ließ ihn nicht sich wie der Saul auflehnen. Und dann, da aber Saul sich aufmachte aus der Höhle und ging des Weges. Man muss jetzt immer wieder sehen, der David ist jetzt der Gesalbt. Der andere ist verworfen. Und es geht uns nichts an, wenn der andere verworfen ist. Sonst können wir nicht lieben. Wir haben ihn immer als Geschöpf Gottes zu sehen. Als jemand, der gewollt ist auf dieser Erde. Nicht als einer, der von der Hölle gewollt ist. Mag er noch so tief gesunken sein im Alkohol, in der Droge, im Dreck, in der Sünde. Er ist von Gott gewollt, dass du jetzt deine Liebe an ihm beweist. Vielleicht ist er nur so tief gefallen, dass er jetzt aus deiner Liebe mit ihm, geprüft wird. Der Jesus sagt ja, nicht der oder jene haben gesündigt, sondern dass die Werke Gottes offenbar werden. Der wurde so geboren, dass ich ihn jetzt heilen darf. Dieser Drogenabhängige kommt zu dir, dass du jetzt immer gutes Wort sagst. Darum ist er in die Droge gefallen, vielleicht wegen dir, dass deine miese Frömmigkeit mal geprüft wird, die nie geprüft wird. Jesu Name, wer hat es denn dabei? Das Jesu Name 1. Das können wir nachher singen, das Lied. Vielleicht kurz. 184. Da kommt so ein schöner Vers mit drin vor von der Schwalbe, die immer im Nest sitzen gefüttert sein wollen. So sind die Frommen, wie die Schwalbe. Die wollen nie ausfliegen. Die wollen nie rausgehen, mal in die raue Welt raus. Immer nur gefüttert sein in der Gemeinde. Und die Schwalbe haben ja auch die Eichenhand, dass sie dann den Kot in den Schnabel nehmen, wegtragen. So brauchen wir dann die Ältesten, die einen fütternden Kot wegtragen, ständig um Seelsorgern, ständig Seelsorgerstunde machen, ständig mit uns, wir sind nur noch mit uns beschäftigt. 9. Vers, machte sich danach David auch auf und ging aus der Höhle und rief Saul hinten nach und sprach. Was sagt er jetzt? Mein Herr König, der ist doch verworfen, der hat es doch gewusst. Mein Herr König. 9. Vers. Saul sah hinter sich. Aber das ist das Wesensart. Hier wird misstraut. Jetzt hat unser Ehepaar angerufen. Sie ist bekehrt, aber schon oft in der Psychiatrie, ist psychisch sehr angeschlagen, labil. Der Mann, so ein Bauer, so ein Winzer. Er weiß jetzt die Gnade, und aber mit der Tochter ist was gelaufen. Und dann sagt sie zu mir, der Norbert, er hat getobt. Und ich kriege alles ab und ich helfe ihm so viel. Jeden Tag gehe ich mit den Wingern. Keine Anerkennung. Ich sage, nur ich bin schuld über unsere Kinder. Alles wird auf mir abgeladen. Und sie ist bei der Nervenärztin, die hat empfohlen, sie soll sich jetzt in die Psychiatrie beweisen lassen. Er sagt, nee, du bleibst bei der Mann. Und du lässt einfach jetzt seine Aggression an, dass er an dir loswerden kann. Wo soll er nie gehen mit seiner Aggression? Wem soll er jetzt seine ganze Frust hinschreien? Seine Ohnmacht über seine Tochter? Wem kann er jetzt seine ganze Hilflosigkeit ausschreien? Sei doch jetzt in dieser Not dein Mann, eine Frau, die ihn liebt, die einfach nur anhören will, beten. Lass ihn doch toben. Wo soll er hin? Soll er sich aufhängen, umbringen? Du gehst in die Psychiatrie, Petra. Aber ich bin doch selbst angeknackst. Sei, Petra, du kannst das jetzt. Und sie war auf einmal ganz glücklich. Sei, du hast dir doch immer gesagt, ich bin so ein Mensch, ich wollte so viel für Jesus und bin selbst so krank und nie was machen. Und jetzt kannst du deinen Mann anhören. Jetzt hast du einen Dienst. Stille halt. Jetzt soll ich einfach zuhören. Einfach zuhören. Das kann ich doch, Petra. Und sie kann ja fast nicht widersprechen. Sie widerspricht auch immer. Aber ich weiß, die kann es jetzt. Mein Herr, König. Und ja, das wollte ich eigentlich sagen. Sie sagt, da kriegt man keine Anerkenntnis. Ist halt so. Wenn man Gutes tun, wird einem misstraut. Das ist so. Sogar in der Ehe. Kinder. Man misstraut eigentlich dem Falschen immer. Man misst sich misstrauen. Mit dem anderen. Aber das schreibt ja der Nietzsche. Ich habe es jetzt gerade raus, das Zitat von ihm. Er hat alle niedergemacht, von denen er entsichert. Damit du mal unbewusst die Schulden ausgleichst am anderen. Ich bin jetzt am anderen Schuldner. Er hat mir was Gutes getan, jetzt muss ich ihn niedermachen, damit ich meinen Wert wieder finde. Dass ich mich von ihm unabhängig machen kann. Mein Herr, König, Saul sah hinter sich. Und David neigte sein Antlitz zur Erde und fiel nieder. Das muss man sich mal vorstellen. Vor sein, der wollte ihn ja umbringen, er hat es ja schon öfters erlebt. Können wir mit solcher Ehrerbietung missionieren? Jemand Hoffnungsloses begegnen, der einfach mit Worten uns einen in die Fresse reinschlägt. Du mieser, frommer Dreckskerl. Und du brauchst mal gerade noch zu kommen. So hat ein anderer Bauer in Lachen. Den habe ich angerufen. Ah, Hermann, du mieser, frommer Duckmeiser, du Dreckskerl. Mit deinen frommen Sprüchen. Die habe ich schon lang satt. Sag ich, Bertolt, ich komm zu dir. Komm nur her zu mir, bin ich zu ihm gefahren. Das sind Männer, weißt du? Und da ist er wieder auf mich losgegangen. Sag ich, weißt du, bist der Scheinheilige. Warum? Weil ich habe eine Buße getan. Wenn man Buße tut, bekennt man ja seine Riesigkeit, seine Schlechtheit. Was du sagst, das stimmt alles. Aber bei dir ist doch genauso, oder? Und er hat auf einmal gesagt, Hermann, ich tue viel Gutes, nur um mich frei zu machen. Und dann sammle ich Briefmarken für Betel. Machst du von den Briefen runter und sammel sie. Bei jeder guten Tat, wo ich tue, schreit sie mir am Herzen und hätte der Liebe nicht. Hermann, wie weit ich frei? Hätte der Liebe nicht. Stell dir vor, wenn ich mich beleidigt hätte mit ihm. Und gerade die, wo so frech sind, vor denen sich verneichen. Ich weiß, ich kann es nicht. Die ist vorgegeben und das hat Segen. Und David neigte sein Antlitz zur Erde und fiel nieder. Und sprach zu Saul: Warum gehorchst du den Menschen Wort, die das sagen, David sucht ein Unglück. Es gibt doch keinen Beweis. So glauben wir auch gegenüber Gott. Wir misstrauen Gott. Der soll es gut mit uns meinen. Mir geht es doch so schlecht. Ja, genau dort sucht er dich. Hast du mal schon das von dem Chef, dass ich das vorlese? Hast du gewonnen?
Ich hab's gleich.
Ich erzähl's. Da ist ein Kind gestorben. Da haben die Eltern den Pastor, wo es beerdigt ist, so angeklagt. Gib uns eine Erklärung, warum hat das Gott zugelassen? Er hat auf der Beerdigung gesagt: Gott hat euch lieb. Darum wollt ihr auch von eurer Familie eins im Himmel haben. Ihr seid der Saat und wollt ja in den Himmel kommen. Gott hat euch lieb, darum wollt er von euch auch eins im Himmel haben. Und darum hat er euch ein Kind weggenommen. Denn hätte er euer Kind gelassen, dann hättet ihr auch zusammen gottlos erzogen, wie ihr seid. Und dann hat er gesagt, der hat einen neuen Stall gebaut. Und wollte die Schafe in den neuen Stall reinführen. Keins wollte in den Stall rein. Schöner neuer Stall. Mit gut Futter drin. Die Schafe wollten nicht rein. Hat alles versucht, die Hirte, dass sie da reingehen. Sie sind immer an den Türen eben vorbeigewischt. Dann hat die Hirte ein Lämmel genommen und hat es in den Stall getragen. Wie das drin geblökt hat, sind alle anderen auch rein. So hat jetzt Gott euer Kind genommen. Und hat es in den Stall von rausgeschickt, dass ihr euch vielleicht auch noch bekehrt. Das ist Liebe Gottes für euch. So sind alle Schicksalsschläge in unserem Leben Liebe Gottes. Es gibt gar nichts anderes. Die Ewigkeit wird es beweisen, dass es so ist. Und wir misstrauen dem Hirte. Wir misstrauen dem Menschen, der uns vom Abgrund zurückreißen will. Drehen uns rum, schlagen ihm in die Fresse. Und kapieren nicht, dass wir jetzt abstürzen. Der andere, der Feind, sagt, ich lauf weiter jetzt. Da ist schön, wo du hinlaufst. So sagt der Feind, der Missgönnische. Und wir misstrauen Gott. Grundsätzlich. Und jetzt auf die Ehrlichkeit von David. David sucht dein Unglück. Dann im 11. Vers, siehe, heutigen Tags sehen deine Augen, dass dich der Herr heute, du siehst doch selbst mein Herr und mein Gott, mein König. Deine Augen, dass dich der Herr heute hat in meine Hand gegeben, in der Höhle. Und es wird gesagt, dass ich dich sollte erwürgen. Es wird gesagt, er hat nicht einmal seine Männer jetzt groß rausgestellt. Er hat nicht gesagt, meine Männer haben es gesagt. Es wird gesagt, es ist ein Unterschied. Er hat jetzt nicht groß geredet. Ich habe auch hunderte von Männern. Meine Männer haben es gesagt, hat sich nicht rausgestellt. Er hat nur gesagt, es wird gesagt. So. Hier liegt so viel drin in dem Text. Deine Augen an erwürgen. Aber es ward dein verschont. Jetzt hat er nicht gesagt, ich habe dich verschont. Es ward dein verschont. Das sind Worte, das ist, was hier die Bibel, wer die geschrieben hat, das kann Menschen gar nicht geschrieben haben, was zu setzen. Hätte doch auch sich wichtig machen können, ich habe dich verschont. Es ward dein verschont. Denn ich sprach, und dann kommt er noch, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte. Der war doch verworfen. Die Salbung war doch nichtig geworden. Mein Vater, siehe doch den Zipfel von deinem Rock in meiner Hand. So geht doch Gott mit uns um. Das ist ein Bild aufs Wesen Gottes. Ist wirklich so. Wie Gott in seiner Liebe mit uns umgeht. Da stehen wir vor Gott und sagen, der David, der muss dem Saul einen Zipfel abschneiden. Aber ich brauche das bei dir gar nicht. Ich habe meinen Sohn abgeschnitten für dich. Ich habe meinen Sohn in den Tod gegeben für dich. Und warum können wir die ganzen Dinge nicht umsetzen? Ich komme jetzt gleich zum Schluss. Obwohl, da liegt so eine Fühle drin. Römer 11. So wird ja die Erwählung Israels und die Verwerfung Israel ähnlich wie da auch die Saul und der David. Und ich will auch da jetzt nicht viele Worte. Also Israel ist abgeschnitten aus dem Ölbaum, das ist im Römer 11. Und für das sind die wieder die Naturleute, die aus den Nationen wie eingepfropft in Israel, sagt hier Paulus. Und im 13. Vers sagt er, mit euch Heiden rede ich, denn dieweil ich der Heidenapostel bin, will ich mein Amt preisen. Und dann, Paulus ist jetzt wichtig, dass sie jetzt, die Eingepfropften, jetzt stolz sind über die Rausgebrochenen. Im 17. Vers und im 16. ist der Anbruch heilig, so ist auch der Teich heilig. Und so die Wurzel heilig ist, so sind auch die Zweige heilig. 17. Aber nun etliche von den Zweigen ausgebrochen sind und du, da du ein wilder Ölbaum warst, bist unter sie eingepfropft. Nein, hab ich geworden der Wurzel und des Saftes vom im Ölbaum. So rühme dich nicht wieder die Zweige. Was haben die Christen sich gerühmt wie der Israel? Ihr habt Jesus gekreuzigt. Und was machen die Christen heute? Die spotten dem Auferstandenen. Ist alles ein Märchen. Alles eine Utopie. Heute verschuldigen sich die Christen viel, viel mehr wie die Juden. Denn die Juden haben sich schuldig gemacht an dem erniedrigten Christus. Die Christenheit macht sich heute schuldig an dem Auferstandenen, an dem Herr. Sie haben sich schuldig gemacht am Knecht. Und nach dem 118. Psalm ist das nach dem vorbedachten Rat, vom Herrn ist das geschehen. Aber wir machen uns heute schuldig am Auferstandenen, am Herrn. Und dann der 18. Vers, so rühme dich nicht wieder die Zweige, rühmst du dich aber wieder sie. So sollst du wissen, dass auch die Wurzel, dass du die Wurzel nicht trägst, sondern die Wurzel dich trägt. Ich möchte auch wieder im Hinblick auf unsere Missionseinsätze, dass wir uns niemandes höher rühmen, sondern machen noch so Tuberkulose, AIDS versaut sein. Dann ist er von Gott trotzdem geliebt. Und so haben wir mit ihm umzugehen. Als solche, die vielleicht geistlich verätzt sind und geistliche Krebs in sich haben, verkorkst, pharisäisch, tot in sich, die von Liebe predigen und keine Liebe in sich haben, die nicht einmal das kennen, Liebe. Wenn man heute manchmal diese Petra dann gesagt, wo jetzt mit einem Ehepaar, dem Bauers Ehepaar, wo es so in Ohnmacht war, mit ihrer Tochter, was da alles war, sagt sie, hey Mann, ich verstehe nicht, wie das Gott aushält, so eine Menschheit noch zu lieben, ich tät sie alle verdammen. Sag ich, so halt, ich halt Gott. Dann der 20. Vers. Oder der 19. So sprichst du, die Zweige sind ausgebrochen, dass ich hineingepfropft würde. Ist wohl geredet. Sie sind ausgebrochen, um ihres Unglaubens willen. Du stehst aber durch den Glauben. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Das ist jetzt auch eine Bitte an uns alle. Der Stolz ist der Moment, das ist mein falscher Misstrauen. Der Stolz vom Saul. Der konnte die Schönheit seines Schwiegers, sonst David, nie erkennen. Er war immer sein Rivale. Ich möchte auch dahingehend euch alle als Gruppe, die ihr mit mir fahrt, auch ihr Brüder, die ihr mit neben mir da predigt und ich mit meiner Art, dass wir es miteinander aushalten, dass wir uns in Liebe immer wieder trauen können. Dass keiner wieder der andere stolz sein braucht. Auch in Zukunft wieder miteinander arbeiten dürfen, als solche, die alle nur die Gnade rühmen können. Denn Anerkennung gibt es für uns nicht. Wir können alle nur sagen, ich habe den Tod verdient, aber ich darf in Gnade sein. Sei nicht stolz. Der Stolz ist der schlimmste Ratgeber für Menschen. Der Stolz wird sich immer falsch entscheiden. Der Stolz, ein stolzer Mensch, den kannst du so reinlegen. Der kann der Lebensversicherung mal so hoch, dass er dabei stirbt, an deine Schulden, wo er macht dabei. Wenn du im Stolz etwas packst, in der Ehre, der Stolz ist ein total falscher Ratgeber. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Auch Gott kann uns abhacken und kann in Kasachstan der letzte Penner in den Himmel lassen. was willst du machen? Dann ist dein ganzes Leben lange Frömmigkeit nichts. Wenn Gott denn jetzt im Herz seine Liebe reinschenkt, so ist der Schächer am Kreuz in den Himmel gekommen. Und die ganz Frommen, die es Gesetz hielten drumherum, die gedacht haben, sie haben jetzt alles perfekt für den Himmel vorbereitet, die wurden ausgebrochen. Stolz, es war auch ihr Stolz, dieser soll nicht über uns herrschen. Sie konnten nicht akzeptieren, dass so ein Luther Bubi Jesus, so ein ehrlicher, armseliger Typ, dass der Messias ist. Stall geboren, der Botschaft der Schwachheit und doch war sie klüger wie alle Weisheit dieser Welt. Ich lese noch die zwei Verse. Hat Gott die natürlichen, 21, 22, hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, dass er vielleicht dich auch nicht verschont. Darum schau die Güte der Enz Gottes, denn Enz an denen, die gefallen sind, die Güte aber an dir, sofern du an der Güte bleibst, sonst wirst du auch abgehauen werden. Und jene, 23, so sie nicht bleiben in dem Unglauben, werden eingepfropft werden. Das heißt doch immer, wenn jemand mal Abfall ist, da kann niemand dazukommen, aber hier ist es. Hier steht's. So Sachen dürfen wir nicht einfach anwenden. Da tun wir unser eigenes Gericht anwenden. Hier heißt, wenn die nicht bleiben im Unglauben, werden sie wieder eingepfropft werden. Wir haben alles so dogmatisch gemacht, so festgelegt. Hier dürfen wir Liebe und dort nicht. Hier haben wir Güte und dort nicht. Wir urteilen menschlich. Soweit. Vielleicht wird manches gefunden, wo ich auch mit reinkomme, aber nicht mit dem Text. Aber manchmal. So Worte, wo mir so wichtig werden, über die könnte ich dann unerbrochen weiter immer wieder predigen, weil immer wieder Neues kommt. Das ist wie wenn du ein Gefäß hast, das unerschöpflich ist, das Wort Gottes. Gott möchte uns segnen, den Tauch über. Amen.